Hörspiel Artmix, Ihr Audioguide durch die Medienkunst. Es folgt ein Gespräch aus unserer Artmix-Galerie.
Für unser Gespräch ist es vermutlich wichtig, dass wir erstmal den Raum beschreiben, weil der Raum eine ganz wichtige Rolle spielt bei Spatial Chitter, der Ausstellung von Maus und Mars, die genau in diesem Raum ist, nämlich dem Kunstbau des Lehmbachhauses, der Städtischen Galerie im Lehmbachhaus hier in München. Was ist denn der Kunstbau?
Ja, der Kunstbau ist ganz ursprünglich ein leer gebliebener Hohlraum, der beim Bau der U-Bahn-Linie U2 entstanden ist. Ich hole mal ein bisschen aus, vielleicht ist es ja interessant. 1972, anlässlich der Olympischen Spiele, mussten die U-Bahn-Linien in München ein bisschen erweitert werden und die U2 wurde gebaut. Und da die U3 und die U6 relativ weit oben liegen, musste man mit der U1 und der U2 so tief runtergehen, also unter die 3 und die 6, dass im Falle der Haltestelle Königsplatz ein Leerraum übrig geblieben ist oder ein Hohlraum. Und der sollte ursprünglich mal als Luftschutzbunker dann verwendet werden. Dazu kam es aber nicht und er wurde dann in den 90er Jahren dem Lehmbachhaus als Ausstellungsort zugeschlagen und wurde sozusagen museumsstandardtechnisch aufgerüstet und ist seither ein Ausstellungsraum. Das Besondere an dem Raum sind die Proportionen. Man kann ihn sich also wirklich vorstellen, proportional wie eine U-Bahn-Station. Das heißt, es ist ein langer Schlauch, der ist 110 Meter lang, 15 Meter breit und 5 Meter hoch, hat sehr viel Beton und dadurch ist er akustisch eine Herausforderung, möchte ich mal sagen. Und wir nutzen den Raum für unsere Sonderausstellung, seien das jetzt Ausstellungen mit Werken von Kandinsky, sei das aber eben auch eine Soundinstallation von Maus und Mars. Also der Raum ist sehr flexibel. Er hat eine interessante Form und man kann für jede Ausstellung wieder komplett neu damit umgehen.
Der Raum ist ja dann auch so leicht gebogen wie viele U-Bahnhöfe?
Der ist ganz leicht gebogen. Der hat eine Krümmung von so und so viel Prozent, die ich jetzt nicht im Kopf habe. Also der führt vom Königsplatz in Richtung Hauptbahnhof mit einer ganz leichten Krümmung.
Warum ist jetzt dieser Raum so wichtig für die Arbeit von Maus und Mars, für deren Komposition, die Sie in diesen Raum hineingestellt haben?
Ja, Sie haben die Komposition ja nicht nur in den Raum hineingestellt, sondern Sie haben sie für diesen Raum gemacht und eigentlich aus diesem Raum heraus auch entwickelt. Also Sie haben ganz ortsspezifisch gearbeitet. Sie haben sehr viel Zeit in diesem Raum verbracht, der akustisch eine Herausforderung ist, weil viel Beton verbaut ist und weil er eine sehr lange Nachhallzeit hat. Also eigentlich gar nicht unbedingt eine ideale akustische Umgebung, sondern das Gegenteil. Und das war für die beiden Musiker aber gerade interessant und eine Herausforderung. Und sie haben dann da eben wahnsinnig viel Zeit drin verbracht, haben da verschiedene Geräusche erzeugt, haben aber auch einfach den Eigensound des Raums wahrgenommen und versucht auch aufzunehmen. Man hat auch manchmal so leichte Vibrationen, wenn die U-Bahn unten durchfährt zum Beispiel. Also es gibt akustische Eigenheiten dieses Raums und die haben die beiden lange studiert und dann damit gearbeitet und eine Komposition aus dem Raum heraus für den Raum gemacht.
Das heißt, wenn ich den Katalog erwerbe, in dem eine schöne orange Platte drin ist, Vinyl, und mir die anhöre, dann ist das gar nicht wirklich die Dokumentation des Ausstellungssounds.
Das ist nicht wirklich die Dokumentation der Soundinstallation. Teile davon aus diesem Musikstück aus Spatial Chitter kann man auf der Schallplatte hören. Aber die Schallplatte ist für ein Stereoerlebnis gemacht und der Raum ist ja eindeutig dreidimensional und dort hat man eben ein räumliches Erlebnis und nicht nur das, sondern man hat ein geradezu physisches Erlebnis. Also das ist vielleicht was, worüber wir dann später noch sprechen, wenn wir über die Installation reden. Aber das Interessante an der Sache eben ist dieser Shift von Musikern, die durchaus auch das frontale Bühnenerlebnis kennen und über Jahrzehnte praktiziert haben, also die Stereo-Situation, das Publikum steht mal einfach gesprochen zwischen zwei Lautsprechern und hört mit dem rechten und dem linken Ohr, hin zu einer räumlich installativen Situation, in der man mit dem ganzen Körper und der gesamten Wahrnehmung in einen Raum und in einen Raumsound eintaucht.
Bevor wir jetzt zu diesem Raumsound kommen, würde ich gern ein bisschen was aus der Dokumentation spielen, und zwar eben in diesem Stereobild, optimiert für das Stereobild, wo da der Punkt ist und der Unterschied, darüber reden wir gleich im Anschluss.
Thank you.
Das war ein Ausschnitt aus der Platte zum Katalog zur Ausstellung Special Chitter von Maus & Mars im Lehmbachhaus München 2022, genauer gesagt ein Kunstbau. Das ist der Raum, der über der U-Bahn-Station Königsplatz ist, in der Nähe der Städtischen Galerie im Lehmbachhaus. Da haben wir kurz vorher drüber gesprochen. Und wir haben aufgehört mit der Frage oder mit dem Unterschied zwischen Stereobild oder nicht. Und die Platte, aus der wir gerade einen Ausschnitt gehört haben, die ist eben für ein Stereobild optimiert. Und das heißt also üblicherweise immer für diese Hi-Fi-Konstellation zwei Lautsprecher und man sitzt im Idealfall im sogenannten Stereopunkt. Der wurde früher bei Bedienungsanleitungen dann auch mitgeliefert mit der Lautsprecheranlage oder mit der Hi-Fi-Anlage. Und Jan Werner von Maus & Mars, das sind ja zwei Leute, Jan Werner und Andi Thoma. Und Jan Werner sagt, es gibt eben, oder die beiden sagen, es gibt eben eine Idealposition zu einer Narration. Das wäre dieser sogenannte Stereopunkt. So ist man als Bühnenmusiker oder als Musiker, der auftritt, sozialisiert, immer diese Idealposition einer Konzertbühne herzustellen. Und genau das haben sie eben nicht gemacht. Und das ist jetzt meine Frage, was haben die denn da drin jetzt anders gemacht im Kunstbau?
Na, sie haben im Prinzip aus dem Raum ein riesiges Instrument gemacht, ein Raumklanginstrument, oder sie haben den Raum als Resonanzkörper verwendet für ihre Installation Spatial Jitter. Und das Ganze muss man vielleicht noch mal ein bisschen aufdröseln und sich einmal anschauen, was der, sagen wir, visuelle Bestand dieser Installation ist. Wenn man also in den Raum reinkommt, ist es relativ dunkel, man sieht gar nicht viel. Aber angenommen, man würde sehen, dann sähe man verschiedene Soundmaschinen oder Lautsprechermaschinen, die von den Musikern eigen kreiert sind, zusammen mit einem Team. Es gibt vor allem einen Solo-Lautsprecher, das ist Sie nennen es einen Hornlautsprecher, ein drehbarer Hornlautsprecher, den hat Michael Ackstaller konstruiert. Der war ursprünglich mal ein Moving Head Scheinwerfer und da hinein wurde eben ein Lautsprecher gebaut.
Sorry, Moving Head heißt, das sind diese Verfolger, oder? Aus dem Cabaret, wo dann so die Sängerinnen, Tänzerinnen verfolgt werden. Gut, okay.
Genau. Das heißt, dieses Gehäuse kann sich also bewegen und relativ schnell bewegen. Und da hinein wurde ein Lautsprecher und eine Membran gebaut und außen dran ein Schalltrichter in einer Hornform, deswegen Hornlautsprecher. Und in dieser Hornform sozusagen kann dieser Lautsprecher also Sounds absondern. Und dann gibt es verschiedene Lautsprecherpaneele, die auf Stativen stehen. Die sehen alle gleich aus, die sind relativ hoch und das sind also Soundpanels aus 100 einzelnen Membranen im Quadrat angeordnet und die arbeiten mit der sogenannten Wellenfeldsynthese. Das heißt, die können mit gerichtetem Sound arbeiten. Und dann als drittes gibt es Roboteraktoren, die Woodblocks steuern. Und das sind die einzigen analogen Instrumente eigentlich in diesem Raum. Die wurden von Moritz Simon Geist konstruiert. Die hängen an der Decke, das sind 4 Stück. Und diese 3 verschiedenen Arten von Lautsprechern arbeiten zusammen im Zusammenspiel oder klingen zusammen.
Jan Werner und Andi Thoma haben ein sehr schönes Bild, finde ich, geprägt für ihre Vorgehensweise, nämlich, dass sie das Ganze mit einem Flipper, also mit so einem altmodischen Spielgerät, assoziieren und der Sound wird wie so eine Flipperkugel durch den Raum geschossen. Da sagen beide natürlich gleich dazu, naja, so ist es nicht, weil ja ein Klang nicht eine Kugel ist und ja eigentlich endlos funktioniert. Ich fand das Bild dennoch ganz interessant, weil wir ja heute im Internetzeitalter, in der Digitalisierung auch mit Packages denken. Ja? Also eine E-Mail wird in Packages zerlegt, als wären das so kleine Pakete und die werden dann herumgeschickt. Aber natürlich sind das auch keine kleinen Pakete, sondern es sind ja eigentlich auch Mini-Sounds oder Endloswellen oder so. Aber deshalb fand ich das Bild ganz interessant mit diesem Flipper. Und da wird dann sozusagen eine Flipperkugel durch den Raum geschossen, der, das haben Sie gesagt, über 100 Meter lang ist und der trifft dann auf eine Wand und dann haben wir sozusagen diesen Bandeeffekt und dann Reflexionen und so weiter. Und was heißt das wiederum jetzt für die Komposition, wenn ich mir so ein akustisches Flipper- oder Billardfeld vorstelle?
Also man kann das Bild sogar noch ein ganz kleines bisschen komplexer zeichnen, wenn man sich vorstellt, dass in diesem Raum in der Mitte alle 5 Meter noch eine dicke Betonsäule steht. Also der Raum ist nicht ganz leer und frei von Architektur, sondern es gibt eben diese Säulen. Und dann gibt es natürlich diese langen Wände und die Sounds werden eben, diese flipperkugelartigen Sounds, wie über Bande über diese Wände gespielt oder an diese Säulen. Die brechen sich, die verkanten sich, die bleiben hängen, die gehen wieder weiter und am Ende verglühen sie. Das ist sozusagen das komplette Bild, das die Musiker aufmachen, wenn sie über diese Installation sprechen. Und jetzt ist natürlich das Wichtige, dass diese Installation oder dieses Musikstück mit uns als Publikum rechnet. Das heißt, wir gehen ebenso in diesen Raum rein, halten uns dort eigentlich auf, wie diese Sounds auch, nur dass wir möglicherweise nicht so umherflippern, sondern wir bleiben stehen, wir schauen uns um, wir bewegen uns, wir setzen uns hin und all diese verschiedenen Bewegungen kreieren permanent neue Wahrnehmungssituationen. Also die Grundfrage, die über dieser Installation oder in dieser Installation steht, heißt, wie verhalten sich Raum, Klang und unser Körper zueinander? Diese drei Komponenten im Zusammenspiel machen eigentlich diese Installationen aus. Das heißt, wir laufen durch diesen Sound, wir haben permanent unterschiedliche Wahrnehmungserlebnisse, wir werden aber eigentlich auch permanent getäuscht oder in so eine Art kontrollierte Desorientierung geleitet. Dadurch, dass eben nicht diese gewohnte Stereosituation um uns herum ist, sondern die verschiedenen Lautsprechermaschinen wiederum ihre Klänge über Bande an die Wand schießen und diese Klänge dann wieder möglicherweise an die andere, an die Gegenwand reflektieren und dann erst zu uns zurückkommen oder eben so unergründliche Wege gehen, die wir gar nicht richtig verstehen können. Das heißt, wir hören etwas, was aber möglicherweise überhaupt nicht da ist oder wir nehmen was wahr, was gar nicht da ist, sondern eigentlich permanente akustische Täuschung ist. Also um das ein bisschen bildlicher zu machen, diese quadratischen Lautsprecherpaneele, die ich beschrieben habe, die funktionieren so, dass sie Klangstrahlen bündeln, die sie an die Wand werfen, wo sich die Frequenzen dann unterschiedlich ausbreiten und als eine Welle zurückrauschen in unsere Ohren. Wir stehen also an einem Punkt im Raum und denken, neben uns findet ein Klangereignis statt. Es findet da aber gar nicht statt, sondern vielleicht 30 Meter weiter. Aber wir werden einfach getäuscht durch diese vielen akustischen Erlebnisse, die da unten passieren.
Ja, ich habe mich aber gefragt, ob dieser Ausdruck der Täuschung nicht in die Irre führt. Und zwar deshalb, weil ich dachte, das ist doch das natürliche Hören. Also mit aller Problematik des Naturbegriffs, aber so ist doch Hören, wenn ich mich durch eine Stadt bewege, dann stimmt ja das akustische Ereignis auch immer nicht zwingend mit dem Visuellen überein, sondern das ist das technisch-künstliche, mit dem ich erzogen worden bin, dass da auf der Bühne zum Beispiel jemand nach vorne geht und auf die Gitarre winkt und dann höre ich was. Also dieser Zusammenhang von Visuellem und Akustischem, das ist ja eigentlich das Sozialisierte oder das ist das, was mir im Kino beigebracht wird, während das Hören, ohne dass das gleich immer eine Kausalverknüpfung hat, ist eigentlich doch für mich jetzt das Natürliche.
Genau, das ist ein interessanter Punkt und an diesem Punkt kommt unser Gehirn ins Spiel, denn ohne unser Gehirn würde das natürlich alles gar nicht funktionieren und man kann eigentlich sagen, dass unser Gehirn uns die ganze Zeit entweder eine Wirklichkeit, sagen wir nicht vortäuscht, sondern eine Wirklichkeit für uns konstruiert oder aber uns vor der Wirklichkeit schützt, denn wir werden permanent visuell und akustisch von so vielen Reizen getroffen, dass unser Gehirn das überhaupt nicht verarbeiten könnte und wir absolut desorientiert wären. Deswegen konstruiert das Gehirn für uns eine Wirklichkeit, die es uns ermöglicht, dass wir uns in der Welt fortbewegen und zurechtfinden können. Also es täuscht uns am Ende doch eine Wirklichkeit vor, die nicht existiert, aber nicht, weil es gemein ist und uns in die Irre führen möchte, sondern mit dem Ziel, uns überhaupt eine konsistente Weltsicht zu ermöglichen. Und das ist eigentlich was, was sozusagen im Experiment oder kondensiert unten in der Installation stattfindet. Und da spielt natürlich auch Psychoakustik eine Rolle, also psychoakustische Phänomene, mit denen die beiden Musiker spielen. Und das sind dann tatsächlich eigentlich Täuschungen. Das ist sowas wie, wir haben das Gefühl, ein Ton wird immer lauter, dabei wird er gar nicht lauter, sondern er steigt nur in der Tonhöhe an. Also solche Phänomene würde man jetzt unter Psychoakustik verstehen und mit sowas spielen die beiden natürlich auch.
Das ist eine gute Gelegenheit, nochmal in die Dokumentation hineinzuhören, die es im Katalog gibt, in Form einer Platte, Vinyl, und die aber wiederum auf den Stereopunkt optimiert ist, das hatten wir bereits, und eben nicht auf diese, wie soll man sagen, Bewegung im Raum optimiert ist. Dennoch hören wir da jetzt nochmal rein. We'll be right back. Also während die Musik lief, haben wir noch mal ein bisschen weiter über Täuschungen geredet. Und da machen wir jetzt vielleicht noch mal zur Klärung weiter.
Das Täuschungserlebnis ist vielleicht eher das, dass man die Soundquelle nicht ausmachen kann. Also das, was man hört, ist natürlich schon irgendwie eine Wirklichkeit. Diese Klänge existieren, aber wir haben das Gefühl einer Soundquelle, die nicht unbedingt existiert oder die zumindest nicht da existiert, wo wir sie uns denken. Das vielleicht noch mal zur Präzision zu diesem Täuschungsbegriff.
Ich mache jetzt mal einen kleinen Sprung an der Stelle, weil der, denke ich, da ganz gut passt, nämlich hin zum bürgerlichen Konzert. Ja, so wie im Kino, und weit gibt es da ja auch einen Zusammenhang, einen zeitlichen Zusammenhang, dass das Kino entstanden ist zu einer Zeit, wo die Guckkastenbühne sehr wichtig war. Wenn ich in einem Richard-Wagner-Konzert in Bayreuth bin, dann kann ich mich ja nicht bewegen. Also diese berühmten Bayreuther Stühle oder diese Bayreuther Sitzgelegenheiten, oder wie ich die auch immer nennen will, die halten mich ja richtig fest und ich darf mich eben genau nicht bewegen. Und dann ist vorne die Komposition und die ist, wie die Komposition zu sein hat. Und die ganze Debatte geht nur über diese Komposition, ob sie genau so ist. Und dann höre ich natürlich genau da, wo die Stimme sein soll, die Stimme. Also das ist ein ganz strenges, fast diktatorisches Konstrukt, das, ich nenne das einfach mal bürgerliches Konzert. Und das ist ja das, was Maus und Mars in Special Chitter im Kunstbau des Lehmbachhauses genau nicht machen. Die lösen das ja komplett auf. Also erstens wird diese Bewegung wichtiger, zweitens stimmt ja auch die Komposition immer nicht zum selben Zeitpunkt, am selben Ort überein. Das heißt, das ist ja sozusagen die Zerstörung der ganzen Wagnerschen Hochkultur.
Genau, und es ist eben auch kein konventionelles Musikstück. Die beiden vermeiden auch ganz gerne das Wort Komposition und arbeiten lieber mit dem Begriff der Kompostruktion. Also da steckt natürlich zum einen die Konstruktion, aber auch die Dekonstruktion von klassischen musikalischen Strukturen drin. Aber vor allem ist es auch Teil ihrer akustischen Forschung, das, was sie als akustische Forschung bezeichnen und was, wo sie auch jetzt in der letzten Zeit mehr hintendieren als zum Club-Sound zum Beispiel, den es ja auch gibt. Also sie interessieren sich mehr und mehr dafür, wie zum Beispiel Bewegung von Klängen in Raum und Zeit funktioniert, aber auch wie psychoakustische Wahrnehmung und Erfahrung von Klängen funktioniert. Also konkrete Fragen wären, wie definiert man Hören? Wie verarbeiten wir akustische Informationen? Wie reagieren unsere Körper auf die physikalischen Bewegungen von Klang im Raum? Wie können wir den Prozess des Hörens selbst verfolgen? Und vor allem, in welcher Beziehung stehen wir eigentlich überhaupt zu unserer akustischen Umgebung? Und diese Fragen lassen sich nicht unbedingt eins zu eins beantworten, sondern die beantworten sich dann eben im besten Falle, indem man sich mit seinem eigenen Körper und seinen geschärften Sinnen und Wahrnehmungsorganen in dieser Installation aufhält und dort bewegt und idealerweise vielleicht auch öfters mal wiederkommt. Denn es gibt so einen Durchgang von circa 1,5 Stunden. So lang dauert dieses Musikstück. Und wenn man jetzt sich das 2 oder 3 Mal anhören würde, dann würde das jedes Mal anders klingen, weil man sich auch immer an einer anderen Stelle im Raum befindet und dadurch das Wahrnehmungserlebnis immer komplett unterschiedlich ist. Übrigens geht es nicht ganz allein um nur Klang in dieser Installation, sondern auch um Licht und dadurch auch um Farbe. Das ist vielleicht ein neues Thema, mit dem wir auch so ein bisschen mehr über die Gesamt...
Genau, das Thema bearbeiten wir nach dem Blaulicht.
Genau. Nee, aber tatsächlich vielleicht auch ein neuer Themenkomplex. Warum macht das Lehmbachhaus so eine Geschichte, so eine Ausstellung? Das hat eben auch mit Licht und Farbe und Klang und dem Zusammenspiel der verschiedenen Künste und Genres zu tun. Also soll ich darüber reden? Oder so?
Ja, selbstverständlich. Gerne reden wir darüber. Ich würde nur gern von der anderen Ecke kommen. Nämlich, ich habe diesen Ausflug zu Wagner und dem Anti-Wagnerianischen von Special Chitter deshalb gemacht, um mal so ein bisschen den Unterschied nachzuspüren zwischen einem Konzerthaus oder einer Institution, die Musik präsentiert, und einer Institution, die bildende Kunst präsentiert. Also wo ist denn der sozusagen der Mehrwert, das in einem musealen Kontext, in einem kunstmusealen Kontext zu zeigen?
Na, man könnte jetzt ganz lapidar sagen, es ist der Überraschungseffekt, denn in einem Konzerthaus erwarte ich sowas vielleicht eher als in einem Museum für bildende Kunst. Andererseits ist es ja auch so, dass die Musik und die bildende Kunst schon seit längerer Zeit eine Verbindung eingehen und die Soundart sozusagen ein ganzer kunsthistorischer Teil eigentlich inzwischen der Kunstgeschichte ist, seit den, sagen wir mal, 60er Jahren. Also die beiden Genres oder Disziplinen sind gar nicht mehr so sehr voneinander zu lösen. Und es gibt immer mehr Kunsträume, in denen Musik passiert. Mehr wahrscheinlich, als es Musikorte gibt, in denen bildende Kunst passiert. Aber auch das kann man sich natürlich denken. Und wir am Lehnbachhaus machen das seit längerer Zeit, dass wir diese Verbindung eingehen und in verschiedenen Projekten auch auf ganz verschiedene Arten und Weisen das erforschen und präsentieren. Und das hat bei uns am Haus aber natürlich auch eine Geschichte.
Ja, also ich würde jetzt sagen, erzählen Sie doch die Geschichte, aber ich komme noch mal auf einen anderen Punkt. Weil ich glaube, wir haben uns noch nicht ganz verstanden. Jan Werner hat mal für mich den schönen Satz geprägt, dass der Sound auf einem Konzert oder diese Stereo-Optimierung darauf ausgerichtet ist, dass die Welt maximal stabil hält. Das führt mich jetzt institutionenkritisch zu der Frage, sind vielleicht Konzerthäuser dafür gemacht, diese Welt, diese bürgerliche Welt, diese bourgeoise Welt, diese bürgerliche Kultur möglichst stabil zu halten? Und ist es dann vielleicht eben ein Privileg oder eine Funktion der Kunst zu sagen, wir irritieren das ganze Modell immer wieder?
Da bin ich mir nicht so sicher, denn es gibt ja auch die bürgerlichen Museen. Also es gibt ja eigentlich auf beiden Seiten die bürgerliche Institution und dann gibt es das Experiment und die Dinge haben sich einfach weiterentwickelt und vor allem in den letzten Jahrzehnten natürlich ganz enorm entwickelt. Ich bin jetzt keine Spezialistin im Bereich der bürgerlichen Musik oder des Musikortes. Ich glaube tatsächlich, dass die Kunstorte flexibler und durchlässiger sind und mehr in Richtung anderer Genres gehen, als es die Musikorte tun. Obwohl, wenn man sich jetzt die neue Musik anschaut oder anhört und die zeitgenössische Musik, dann kommen da ja auch ganz viele neue Dinge rein, die nicht mehr unbedingt nur mit Kompositionsstrukturen im klassischen Sinne zu tun haben. Ist jetzt wahrscheinlich auch nicht das, worauf Sie hinaus wollen.
Aber nee, also ich meine, wenn ich so eine kleine These aufstelle, muss die ja auch nicht stimmen und vielleicht kommen wir da auch nicht weiter und sollten vielleicht dann rüberkommen zum Licht in der Ausstellung, weil ich glaube, dass dieses Verhältnis von Audio und Video, also Video im Sinne von Sehen, also dieses von Licht und Ton mehr ist, als einfach nur zu sagen, ja, beides sind irgendwelche Wellen und Reflexionen, oder?
Also die Ähnlichkeit der physikalischen Strukturen spielt mit Sicherheit eine Rolle und das ist auch was, worüber die Musiker nachgedacht haben, zusammen mit dem Lichtdesigner Matthias Singer, der das Licht gemacht hat für diese Installation. Aber das Licht führt durchaus auch ein Eigenleben dort. Also es unterstützt zum einen die Sounds, es führt aber auch ein Eigenleben. Es ist zum Beispiel so, dass die meisten Lichtereignisse am Boden oder in Bodennähe stattfinden, was eigentlich den Raum auch wieder so umdreht und auch wieder mit der Wahrnehmung und mit den Gewohnheiten spielt, weil wir sind es eigentlich gewöhnt, dass das Licht an der Decke ist und der Boden ist eher dunkel oder wird von oben angestrahlt und jetzt ist es oben dunkel und unten ist es hell. Also es wird eigentlich alles auch wieder so upside down gedreht, genauso wie das mit unserer Wahrnehmung passiert, weil wir Schallquellen irgendwo hören, wo gar keine sind und andersrum. Und dieses Lichtspiel unterstützt die Sounds, unterstützt aber auch die Gesamtirritation oder eigentlich die Störungsmomente, die auch in diese Installation eingebaut sind und die uns immer wieder darauf stoßen sollen, dass eben nichts, was wir glauben, was Wirklichkeit ist, unbedingt Wirklichkeit ist. Und das passiert eben auf visueller wie auf akustischer Ebene. Insofern geht es schon um Ähnlichkeiten, aber nicht jetzt rein physikalisch, sondern eben auch geistig vielleicht oder auf einer Wahrnehmungsebene einfach.
Können Sie mir da vielleicht ein Beispiel nennen? Also jetzt gerade auf das Visuelle bezogen, dass zum Beispiel eine Wand immer ganz hell ist und blendet und dann plötzlich meine Füße angestrahlt werden oder damit ich es ein bisschen mehr fassen kann, weil ich habe einen ganz anderen Eindruck, aber den würde ich erst danach erzählen.
Ja, also es gibt Momente, in denen zum Beispiel eine einzelne Wand hell angestrahlt ist und man sich dann dort als Silhouette vielleicht wieder sieht oder auch die paar Sitzhocker, die im Raum stehen, dann plötzlich ganz prägnant und groß werden. Dann wird die Wand wieder dunkel und wird eine andere angestrahlt. Es gibt aber auch das Phänomen, dass der Boden relativ mit bodennahen Strahlern angestrahlt wird. Dann gibt es Verläufe, dann geht das Licht langsam aus und woanders an. Und durch diese Verläufe kommen übrigens auch ganz leichte Farbmomente mit in dieses Lichtspiel. Also im Prinzip ist es in erster Linie weißes Licht. Es kommen aber auch Nuancen von Grün oder Rot mit rein. Und es gibt kleine Spiegel, die vor diese Scheinwerfer geschaltet sind, die zum Teil nochmal neue Reflexionen und Brechungen dieses Lichtes hervorrufen. Und das alles, diese ganzen Wechsel der unterschiedlichen Lichtsituationen passieren ganz langsam und eigentlich unmerklich. Also es gibt nie harte Brüche, sodass plötzlich ist es ganz hell, dann ist es ganz dunkel, sondern es gibt eben immer so ganz sanfte eigentlich Verläufe. Das steht ein bisschen im Kontrast zur Musik oder zu dem, was wir hören, zu den Klängen, denn da gibt es durchaus harte Brüche. Und dann gibt es noch einen Raum im Raum, also wenn man in der Installation ist und eine Treppe hochgeht, dann gibt es einen ganz kleinen, runden Raum, in dem hört man akustisch eine stehende Sinuswelle und visuell sieht man auch dort gedämpftes Licht und zum Teil auch mit Stroboskop-Effekten, also mit Flackern.
Was ich sehr interessant finde, und da kommen wir nochmal zurück zur Lichtregie, dass es, um in diesen kleinen Raum zu kommen, gibt es eine kleine Treppe und an der Treppe ist ein Pfeil an der Wand, der eben mir als Besucher signalisiert, schau dir auch diesen Raum da oben an. Und dieser Pfeil wiederum wird gelegentlich von einem Lichtstrahl getroffen. Aber nicht ständig, sondern immer nur, ich weiß gar nicht, ich habe es nicht gezählt, alle paar Minuten wird er angestrahlt. Also ist es so bewusst komponiert, diese Lichtregie?
Tatsächlich ja. Das ist ein kleines Augenzwinkern in der Installation, denn es ist sonst auf Augenhöhe relativ dunkel meistens. Man würde also diesen kleinen Pfeil nicht wahrnehmen. Dadurch, dass der aber manchmal angestrahlt ist, nimmt man ihn wahr. Und ich bin jetzt gerade nicht sicher, was zuerst da war, ob dort erst ein Lichtereignis stattgefunden hat und wir dann gesagt haben, dann hängen wir dort den Pfeil hin, oder ob erst der Pfeil da war und dann das Licht nochmal ein bisschen angepasst wurde. Also das war auf jeden Fall ein konzeptuelles Zusammenspiel, kuratorisch wie musikalisch.
Betonung auf Spiel dann im Raum. Sie haben gesagt, das Licht dreht die Verhältnisse um und sorgt für eine Irritation. Also das Licht ist nicht oben, sondern das Licht ist eher unten. Und bei mir kam das wiederum gar nicht als Irritation an, sondern als Botschaft, nämlich, das ist eine Maschinenhalle. Das liegt vielleicht bei meiner Erfahrung mit Maschinenhallen, dass die immer am Boden unten, in Bodennähe, das Notlicht haben. Also sobald irgendwie der Notstrom angeht oder sobald die Beleuchtung, die eigentliche Beleuchtung, die von oben kommt, ausfällt oder dort, wo überhaupt keine Beleuchtung ist, immer in Bodennähe sind so Notfalllampen oder so eine Beleuchtung der Treppenstufen oder der Rampen, sodass man also hier nicht stolpert, also das Stolperschutzlicht, ich weiß gar nicht, da gibt es sicher ein Fachwort dafür. Und deshalb habe ich bei Betreten des Kunstbaus mich in einer Maschinenhalle gefühlt. Durch das Licht und dann wiederum auch in einer Kathedrale, weil ja auch die Kathedralen so Lichtreflexe erzeugen durch die Sonne und durch die Fenster und auch durch die Farben, die Sie auch schon erwähnt haben. Und das fand ich dann ganz interessant, diese Mischung aus Kathedrale und Maschinenhalle, die dann aber so in eine fast schon, wenn man gedacht hat, oh, interessante Perfektion, weil die Lichtfarben dann so perfekt werden, dass selbst die Fluchtwegbezeichnungen, die ja immer grün sind, diese weißen Männchen auf grünem Grund, dass die sich so integrieren, als wären sie Teil der künstlerischen Ausstellung. Und jetzt sagen Sie, und das haben Sie vorher gesagt, dass ja auch die U-Bahn mit integriert ist. Und wenn ich das jetzt zu Ende denke, dann sage ich mir, ja, das ist ja dann doch wieder das Gesamtkunstwerk von Richard Wagner und keine Kritik an ihm.
Ich wollte das eigentlich sagen, dass es natürlich, wenn wir jetzt den Vergleich nicht zu sehr anstrengen, aber es gibt schon auch sicher Parallelen. Gesamtkunstwerk ist ein großer Begriff, aber auch, weil Sie Bayreuth genannt haben, dort ist ja die akustische Situation so gebaut wie nirgends sonst auf der Welt, dass sich eben der Klang aus dem Orchestergraben so perfekt mit den Stimmen von der Bühne mischt, dass das Erlebnis im Raum ein anderes ist als in jedem anderen Opernhaus. Und das ist tatsächlich so. Ich habe es erlebt. Es ist eben auch Musik, die für diesen Raum komponiert wurde. Und Special Jitter wurde ja auch für diesen Raum konzipiert. Ich sage jetzt mal nicht komponiert. Und ich denke mal, dass Wagner da jetzt nicht in erster Linie eine Rolle gespielt hat. Aber es gibt sicher Parallelüberlegungen zwischen beiden Phänomenen, die man anstellen darf und die legitim sind. Und vielleicht noch ein Wort zu der anderen Überlegung, die Sie gerade gemacht haben mit dem Licht und der Maschinenhalle. Auch das ist bestimmt, das ist wie bei moderner und zeitgenössischer Kunst allgemein. Es ist alles irgendwie erlaubt und was sich in der Wahrnehmung der Besucherschaft dann als Assoziationen wiederfindet, ist ja super und ist toll. Und das ist nicht unbedingt alles unbedingt so intendiert, aber es können sich eben neue Dimensionen eröffnen. Aber wir sind ja auch in der Maschinenhalle. In einer Soundmaschinenhalle. Insofern ist die Assoziation natürlich super.
Ich habe jetzt in unser Gespräch vorhin einfach dreisterweise einen Ausschnitt hineingeschoben, einen musikalischen Ausschnitt aus der Dokumentation der Ausstellung Spatial Chatter von Mars on Mars im Kunstbau des Lehmbachhauses in München und sozusagen als Trenner. Und ich bin im Gespräch mit Eva Huttenlauch, der Kuratorin der Ausstellung Spatial Chatter und Leiterin der zeitgenössischen Sammlung seit 1945. Habe ich das jetzt richtig formuliert? So ist die Trennung vor 45 und nach 45. Aber vor 45 war dann der Blue Rider, der blaue Reiter, oder?
Genau, also in der Systematik des Lehmbachhauses haben wir drei Sammlungsbereiche, nur um das einmal zu sagen. Wir haben die Kunst vor 45, wir haben die Kunst nach 45 und wir haben als dritten Sammlungsbereich den Blauen Reiter, der einfach so ein wichtiger, großer Komplex ist, dass der sozusagen aus der Kunst vor 1945 ausgegliedert und ein eigener Sammlungsbereich ist. Und auf diesem Sammlungskonvolut der Kunstwerke der Künstler- und Künstlerinnengruppe Blaue Reiter basiert in der Geschichte des Lehmbachhauses ganz viel, denn es ist eine der wichtigsten Avantgarde-Künstlerinnengruppen überhaupt. Die haben um 1910 in München gelebt und gearbeitet und in der Umgebung von München. Und darunter waren Wassily Kandinsky, Franz Marc, Gabriele Münter, aber eben auch, das sind so die wichtigsten Künstler, Künstlerinnen-Namen oder Maler und Malerinnen. Aber es gab eben auch drei Komponisten, die dem Umkreis dieser Gruppe angehört haben. Das war Alban Berg, Thomas von Hartmann und Arnold Schönberg. Und der bekannteste ist sicher Arnold Schönberg. Schönberg und Kandinsky hatten eine sehr intensive Freundschaft und fruchtbaren Austausch und haben eben sich über bildende Kunst und über Musik ausgetauscht. Aber nicht nur das, das Ziel dieser Gruppe war eben, die künstlerischen Gattungsgrenzen eigentlich zu überwinden und sämtliche menschliche Kreation unter diesem Bogen der Kunst zu fassen. Das war übrigens auch Kinderkunst, das war Volkskunst, das war außereuropäische Kunst. Also da spielte alles rein, was der menschlichen Kreativität entspringt. Es war aber eben auch ganz konkret das Konzept des Zusammenspiels zwischen Klang und Farbe. Und man sagt mitunter, dass Kandinsky ein Synästhetiker war. Das ist nicht belegt, wahrscheinlich war es nicht so, aber er hatte auf jeden Fall starke synästhetische Erlebnisse. Zum ersten Mal, als er die Musik von Wagner hörte, Lohengrin 1911, stiegen vor ihm orangene Farbfelder auf. So beschreibt er das selbst. Synästhesie bedeutet, dass verschiedene Sinne miteinander gekoppelt sind und dass man eben zum Beispiel beim Sehen bestimmter Farben bestimmte Klänge hört und andersherum. Und das ist ein Phänomen, das existiert und es gibt Menschen, die Synästhetiker sind und die eben bestimmte Farben nicht sehen können, ohne bestimmte Klänge dazu zu hören. Ob das bei Kandinsky jetzt wirklich der Fall war, weiß man nicht, aber er hat diese Überlegungen auf jeden Fall in seine künstlerischen Konzeptionen eingeflochten.
Da gibt es ja auch einen Text von ihm, der gelbe Klang, Kandinsky, der gelbe Klang, und da gibt es dann viel weitere Informationen zu dieser Kombination von Synästhesie oder eben von bildender Kunst und Klangkunst.
Bildender Kunst, Klang und auch darstellender Kunst. Also der gelbe Klang ist eben eigentlich die wichtigste Konzeption in diesem Bereich. Die ist Fragment geblieben. Aber das war eben so der Versuch, mal diese drei Genres oder diese drei Gattungen zusammenzubringen. Die Farbe, das Darstellende und die Musik. Und da gibt es aber auch noch verschiedene andere Beispiele. Warum erzähle ich das? Weil wir eben auf den Errungenschaften dieser Avantgarde-Gruppe unser zeitgenössisches Programm gründen. Und eine Programmlinie wäre jetzt also dieses Zusammenspiel der verschiedenen Künste. Und das ist etwas, was wir tun seit circa 2011. Hat am Lehmbachhaus der erste Museumsauftritt der Musikformation Kraftwerk stattgefunden. Und seither gibt es in regelmäßigen Abständen bei uns Projekte der Musik oder des Zusammenspiels von Musik und bildender Kunst. Das kann ganz klassisch sein, das kann elektronisch sein, das kann eher performativ sein. Also wir hatten Verschiedenes. Wir hatten den White Circle von Rasta Noton. Wir hatten die Symphonie 80 von Ari Benjamin Meyers, eine große Symphonie, die extra für das Lehmbachhaus komponiert wurde und mit dem Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunk bei uns uraufgeführt wurde. Wir hatten eine große
Ausstellung. Stopp, da würde ich gerne noch mal reingehen. Nicht nur, weil es vom Radiosymphonieorchester des Bayerischen Rundfunks aufgeführt wurde, sondern weil diese Symphonie, das muss ich vielleicht jetzt dazu sagen, bestand aus 80 Musiker und Musikerinnen, die im Haus verteilt waren und die ihre Instrumente gespielt haben. Und das finde ich ganz interessant, weil ich sehe darin eine gewisse Nähe auch zu Spatial Chitter, weil ich kann ja bei Spatial Chitter sehr genau Tönen nachforschen in der Ausstellung, in denen ich denen nachgehe und versuche, die zu erfassen. Und auch bei dieser Symphonie 80 konnte ich ja einzelnen Klängen sehr genau nachgehen und mich sozusagen mit dem einzelnen Instrument beschäftigen, dem ich gegenüber dem Musiker oder der Musikerin sitze. Oder ich konnte dann wieder weggehen und aus den verschiedenen Ecken des Raumes so einen Gesamteindruck gewinnen.
Also das war zum einen ein interessantes musikalisches Erlebnis, weil man ein Zusammenspiel von 80 Musiker, Musikerinnen über das ganze Haus hatte. Man konnte natürlich niemals diese ganze Symphonie hören, weil man sich ja immer nur an einem Ort befindet und immer nur auch Fragmente dessen hört, was das Ganze war. Aber es hatte eben auch diesen, ich würde es mal nennen, sozialen Aspekt, weg vom bürgerlichen Konzert hin zu einer aufgebrochenen Situation. Wir haben es zwar zu tun mit einem klassischen Klangkörper, einem renommierten Orchester aus professionellen Musikern und Musikerinnen. Wir nehmen die aber zum ersten Mal nicht als Kollektiv wahr, das perfekt abgestimmt da vorne irgendwo auf der Bühne sitzt und dann gibt es so einen großen Gap und dann kommen wir als Publikum, sondern ich kann durch das Orchester durchlaufen und ich kann sehen, was der einzelne Musiker macht, wie die einzelne Musikerin ihr Instrument spielt, was da eigentlich auch für eine Physis dahinter steckt und für eine Anstrengung und für ein Proben und für ein Hören, weil die sich ja untereinander die ganze Zeit hören und zusammenspielen müssen. Und das ist was, was ich im perfekten Konzerterlebnis im Einzelnen gar nicht mehr wahrnehme. Also dieser soziale Raum zwischen der Musikerin und mir als Besucherin wurde dort sozusagen aufgelöst, beziehungsweise der wurde eigentlich zum Thema. Den konnte ich wahrnehmen, in dem konnte ich mich bewegen.
Nochmal zurück zur Liste, das war also Kraftwerk 2011, dann Alva Noto haben Sie erwähnt.
Genau, also das Label von Alva Noto, Raster Noton, mit der Installation White Circle, die eigentlich wirklich eine synästhetische Installation par excellence war, also stehende Leuchtstoffröhren in einem Kreis, die synchronisiert mit dem, was wir hören, leuchten, aufflackern oder eben nicht. Also wirklich das, was man hörte, sah man in diesen Leuchtstoffröhren. Dann hatten wir eine große Ausstellung mit Michaela Melian, auch unten im Kunstbau, die ja als selbst auch klassisch trainierte Musikerin ist und sich sehr viel mit Klang und mit dem Crossover zwischen bildender Kunst und Klang und verschiedenen Figuren, die sich dazwischen bewegen, beschäftigt.
Da muss ich natürlich jetzt eine kleine Werbeeinblendung machen, nämlich Electric Ladyland, denke ich, war die Ausstellung. Das gibt es auch als Hörspielfassung zum Download. Ende Werbeeinblendung.
Genau, und wir hatten den Playback Room von Wolfgang Tillmans. Das war vielleicht so ein bisschen das Kontrastprogramm zu der Symphony 80. Es ging nämlich nicht um das Live-Erlebnis, sondern es ging um das Studio-Erlebnis. Denn meistens ist Musik so optimiert, dass wir eben die perfekte Konzertsituation erleben können. Aber was gar nicht so bekannt ist, ist, dass es Musik gibt, die für die perfekte Studioaufnahme produziert wurde. Nur für die Studioaufnahme, die auch nicht live performt werden soll. Und wir hatten also eine absolute High-End-Stereoanlage bei uns im Vortragsraum stehen und hatten eine von Wolfgang Tillmans dazu kreierte Playlist, in der man also das absolut perfekte Klangerlebnis haben konnte, elektronischer oder digitaler Art, eben nicht analog, nicht live. Und dann gab es da verschiedene Einzelabende, zu denen das Publikum jeder seinen Lieblingstrack mitbringen und auf dieser perfekten Super-Stereoanlage abspielen konnte. Also da hatte man dann sicher auch immer ein neues Erlebnis seines eigenen Lieblingsstückes, weil man es nie in dieser absolut tollen Klangqualität gehört hat vorher. Ja, und so arbeiten wir weiter an der Verbindung zwischen bildender Kunst und Musik und aktuell eben Spatial Chitter mit Moss on Mars.
Sagt Eva Huttenlauch, bei der ich mich jetzt gleich bedanke für das schöne Gespräch. Es ist ja schon eine alte Frage, was sieht man beim Hören? Auf jeden Fall, was sehen wir hier?
Wir schauen raus auf den Königsplatz, wir können schemenhaft die Propyläen sehen, wir sehen aber auch die Autostraße und den Regen, wir hören alles Mögliche, wir hören den Regen auf dem Boden, wir hören das Blaulicht vom Martinshorn, wir sehen die Menschen, die ins Lehnbachhaus gehen. Also Alltag, würde ich sagen.
Das war das Gespräch mit Eva Huttenlauch, der Kuratorin der Ausstellung Spatial Chitter. Spatial Chitter Talks heißt das radiophone Begleitprogramm der Redaktion Hörspiel und Medienkunst des Bayerischen Rundfunks zur gleichnamigen Ausstellung von Mouse on Mars im Kunstbau der Städtischen Galerie im Lehmbachhaus von April bis September 2022. Die Spatial Chitter Talks sind eine mehrteilige Reihe. Sie hörten eben die erste Episode.
Weitere Episoden finden Sie auf der Homepage der Redaktion Hörspiel und Medienkunst unter br.de. Dort gibt's auch zusätzliche Links zur Ausstellung oder zur Soundart. Am Mikrofon sagt Servus Ralf Hohmann.